Jesus, wir danken dir für die TBT. Wir danken dir dafür, dass du uns hier so reich beschenkst. Aber vor allem, dass du uns mit deinem Wort so reich beschenkst, dass wir hier so viel von dir hören dürfen, so viel von dir verstehen und lernen dürfen. Und wir möchten jetzt diese nächste Einheit hinlegen. Ich möchte den Stefan hinlegen. Wir möchten dich bitten, dass du durch ihn sprichst, dass du seine Worte benutzt, um in unsere Herzen zu treffen, dass du uns veränderst, dass du uns jetzt auch ruhig machst und trotzdem wach hältst, dass wir uns auf dich und dein Wort und deine Herrlichkeit konzentrieren können. Segne den Stefan dazu, bereite unsere Köpfe und unsere Herzen dafür vor und sei einfach mit dabei, mitten unter uns. Amen.
Ich weiß nicht, was du so über die Leute denkst, die hier vorne stehen. Vielleicht so, cool, ey, das würde ich auch gern machen, ey. Sich dahinzustellen, von Gott zu predigen, ist doch toll. Ich muss dir sagen, und das kann Tobi, Cashy, können alle bestätigen, das ist ein Knochenjob. Denn die Hauptarbeit, die geschieht weit im Vorfeld von so einer Freizeit. Sich hinzusetzen, diese Texte sich anzuschauen und nicht nur anzuschauen, sondern durchzuarbeiten und auch mal in den Urtext zu gucken, auszulegen und zu gucken, was ist mir wichtig, was will ich den Teens sagen und. Das sind mehrere Stunden Arbeit. Aber das ist noch nicht mal das Wesentliche. Es macht ja auch Freude zu überlegen, was will ich denn den Teens und so mitgeben. Das Wesentliche ist, dass auch immer Anfechtung dabei ist. Und morgen haben wir für die Christen im Ausland gebetet. Und die Frage an dich jetzt, hast du denn schon mal für deinen Prediger gebetet in der Gemeinde, für deinen Pastor, für deinen Jugendpastor, für deinen Jugendreferenten? Ihr könnt meine Frau fragen, die weiß das wahrscheinlich noch viel besser als ich. Ich kriege das alles gar nicht mehr so zusammen, aber ich bin jetzt schon seit 11 Jahren jedes Jahr bei TBT dabei. Und keine dieser Freizeiten lief normal ab in unserem Leben. Also gar nicht die Freizeit an sich, sondern im Vorfeld und was uns betroffen hat. Und das geht nicht nur mir so, von anderen Predigern weiß ich, dass das auch so ist. Eine TBT, da hatte ich samstags morgens den ersten Vortrag, da sind wir freitags abends um 10 ins Krankenhaus mit unserer Großen. Über 40 Fieber, 41 Fieber und waren die halbe Nacht im Krankenhaus. Und erst spät oder früh morgens, wie auch immer, das nennen wir nach Hause gekommen. Sie hatte genau von Freitagabend bis Dienstagmorgen diese hohen Fieberschübe. Genau wie eine TBT-Zeit. Ein Jahr später habe ich während 2 Vorträgen erfahren, dass sich eine gute Freundin das Leben genommen hat. Sie war kurz davor, hatte ich den Eindruck, auch sich zu entscheiden, ehemalige Arbeitskollegin. Ihr Mann hat auch bei uns gearbeitet gehabt und mit dem bin ich immer noch in Kontakt. Hat sie Depressionen bekommen, hat sich das Leben genommen. Genau während TBT. Und ich kann euch noch viel mehr solche Geschichten erzählen. Immer nur während TBT, Anfechtung und Versuchung. Und dieses Jahr war es auch so. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich jetzt damit einsteige. Zum einen familiär. Meine Mutter hatte eine OP, die schiefgelaufen ist. Da wurde ein Nerv durchtrennt. Und da wissen wir so nicht, wie es weitergeht. Es stand auf der Kippe am Freitagmorgen noch, ob ich überhaupt kommen kann oder mich um sie kümmern muss. Und zum anderen, als ich vor zwei Wochen schon angefangen habe vorzubereiten, habt ihr vielleicht mitbekommen, das Erdbeben in der Türkei. Ich bin nicht nur an der Schule tätig, ich bin auch beim Martin-Buzer-Seminar, das ist ein theologisches Seminar, da kann man Theologie studieren und zwar den Bachelor und den Master machen. Tobi hat bei uns studiert und ich bin da geschäftsführender Vorstand. Wir haben Studienzentren weltweit, von Brasilien bis Albanien und so weiter, unter anderem in der Türkei. Wir haben Mitarbeiter in der Türkei, wir haben dort auch Studienzentren. Und als ich das gehört habe an dem Montag, habe ich auch erstmal die Luft angehalten. Habe gesagt, Jesus, ich verstehe es nicht. Ich meine, ich bereite eine Bibelarbeit vor über die Missionsreisen. Und wir werden nachher sehen, die Missionsreisen beginnen alle in Antiochia. Das gibt es heute nicht mehr, das heißt heute Antakya. Und das Erdbeben war tatsächlich genau hier, Antiochia, hier um die Ecke, hier ist Tarsus, Paulus Heimatstadt. Das war das Erdbebenzentrum und dann ging das hier 500 Kilometer weit ins Land hinein. 47.000 Tote. Auch Menschen, die bekannt sind oder uns bekannt waren beim Martin-Butzer-Seminar. Und wirklich herzzerreißende Geschichten. Herzzerreißende Geschichten. Da kriegst du eine E-Mail, Antiochien gibt es nicht mehr. Antiochien ist ausgelöscht. Das ist alles platt. Alle Gebäude eingestürzt. Bis auf ein paar wenige, die aber nicht mehr betreten werden dürfen. Und auf einmal war mein Fokus wo ganz anders. Ich wollte doch die Bibelarbeit vorbereiten. Keine Angst, es kommt noch was. Ich habe auch noch was vorbereitet. Aber muss das jetzt 2 Wochen wirklich jetzt vorher passieren, wo ich dann auf einmal noch andere Dinge zu tun habe? Ich bin ja verantwortlich auch ein Stück weit für die Mitarbeiter dort. Ich habe mit denen zu tun, kümmere mich um die. Und dann sowas. Nur ein exemplarisches Beispiel. Ich könnte euch jetzt viele herzzerreißende Geschichten erzählen. Es gab ja ein Hauptbeben, montags nachts, 1 oder 2 Uhr rum. Dann gab es mehrere Beben. Und dann gab es am Vormittag, so gegen 10:30 nochmal ein Megabeben von 8,8, glaube ich, auf der Richterskala. Und in Antakya und in den etwas weiter nördlichen Iskenderun ist auch alles eingestürzt, bis auf eine Schule. Die Kinder haben überlebt. Sind jetzt Eltern und heimatlos. Diejenigen von euch, die im Himmelsworkshop waren, haben jetzt einen Vorteil. Die haben jetzt echt einen Vorteil, weil ohne diese Himmelsperspektive ist das Leid nicht zu ertragen. Es ist unfassbares Leid. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist alles überwiegend aus Antiochia. Ja, also Antakya heute, wo wir uns mit beschäftigen. Also da steht nicht mehr viel. Könnt ihr euch vorstellen, 47.000 Tote, da kennt jeder mindestens eine Handvoll Leute. Verwandte, Freunde, die nicht mehr da sind. Also schon ein bisschen zu weit, machen wir noch nicht. Wow, ja, das ist sowas. Ich habe vorgestern über dieses Bild gepredigt, wo ich gesagt habe, hey, Jesus, ja, du hast uns verheißen, es werden Erdbeben kommen, es werden Seuchen kommen, gestern mit Tobi noch. Das hat Gott uns nicht verschwiegen. Das wird passieren. Und doch zieht es einem immer wieder, gerade wenn man dann Menschen kennt, den Boden unter den Füßen weg. Und so ging es tatsächlich auch mir. Und ich habe mich gefragt, Gott, warum das jetzt in dieser Situation? Ich meine, warum überhaupt? Ich meine, ich bin ja selber gar nicht so betroffen. Ja, also den Menschen in der Region geht es viel schlechter. Ja, aber es ist dramatisch. Und insofern habe ich nachher für die Kleingruppe auch eine Aufgabe für euch. Wir haben heute Morgen schon gebetet bei Cashi und ich denke, es schadet nichts. Ich habe das auch wieder als To-Do aufgeschrieben bei den Kleingruppenzetteln, dass wir für die Christen in der Region beten. Es ist kalt dort, es ist auch Winter dort. Die haben nichts zu essen, die Supermärkte, da gibt es nichts mehr, steht nichts mehr. Die wohnen jetzt in Zelten bei dieser Kälte. Die dürfen nicht in ihre Häuser, wenn es denn überhaupt noch steht. Das ist echt schlimm. Von einem Pastoren-Ehepaar, das ist leider auch gestorben, das jetzt nicht direkt von unseren Mitarbeitern ist, aber was wir auch kannten. Der 10-jährige Sohn hat überlebt, Joel, weil er in der Schule eben war, die eben nicht eingestürzt ist. Und da würde ich mich einfach freuen. Wir haben Gebet nötig, auch für den Wiederaufbau. Und vor allen Dingen, das ist die Region, wo Paulus missioniert hat, werden wir noch sehen, vor allen Dingen, dass die Christen da ein wunderbares Zeugnis geben können. 1999, da habt ihr noch nicht gelebt, da gab es schon ein Beben. Das war lokal begrenzt, das war im Sommer. Es war also natürlich auch schlimm, aber nicht ganz so schlimm wie heute. Und da haben viele Christen, sind in diese Region, haben geholfen und sind tatsächlich auch dort geblieben und waren Zeugnis. Es sind natürlich viele Muslime in der Türkei. Aber die sind ein Zeugnis gewesen und es gibt tatsächlich christliche Hilfsorganisationen, die sich darauf spezialisiert haben, weil man ja weiß, da kann es zu Erdbeben kommen. Und ja, also einfach dafür beten, dass die Zeugnis sein können. Und tatsächlich auch für euren Pastor, für euren Jugendpastor, Jugendreferenten, wen auch immer, darf man tatsächlich auch beten. Wenn ihr wisst, ihr fahrt auf eine Freizeit, da dann fangt an, dafür zu beten. Fangt an, die im Gebet vorzubereiten. Ja, mache ich euch echt Mut zu. Wir sind euch dankbar, auch das Haus ist euch dankbar, wenn ihr das macht. Und wenn ihr in der Predigt sitzt, ganz egal, wer hier vorne steht, und ihr seid müde und ihr kommt nicht mehr mit und ihr denkt, oh, was erzählt denn der da? Und fällt es einem einfach leicht, auch abzuschalten. Ne? Man kann aber auch umschalten und sagen, hey, Herr Jesus Christus, bitte sprich jetzt durch den, der da vorne steht, zu mir in mein Herz. Und ich will jetzt aufmerksam sein und will zuhören. Weil der hat da was vorbereitet, was Gutes. Davon gehe ich mal aus. Wir haben jetzt schon viel Gutes gehört vom Andreas, vom Tobi, vom Keshi, von mir. Und betet. Gebet ist eine mächtige Waffe. Wir leben in einer gefallenen Welt, wo Gott sein Reich bauen möchte. Das erleben wir Tag ein, Tag aus. Und ich hätte mir gewünscht, es hätten alle mitbekommen, was uns mal erwartet, was für ein Bürgerrecht wir im Himmel haben und was uns Gottes Wort für den Himmel verheißen hat. So viel vorweg. Also das Thema jetzt fällt mir nicht einfach, weil du halt persönlich betroffen bist. Und trotzdem möchte ich mit euch jetzt starten. Wir wollen im ersten Teil die Missionsreisen einfach mal ganz einfach nur auf der Landkarte nachvollziehen, uns anschauen, was hat Paulus denn da überhaupt gemacht? Die Kapitel 13 bis 20, ja, wir machen jetzt einen richtig großen Abschnitt. Die Grundlage ist gelegt. Und jetzt wird einfach geschildert, was Paulus so auf seinen Missionsreisen erlebt. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz im Schnelldurchflug an. Und dann gucken wir uns im zweiten Teil an, was können wir denn davon lernen? Was nehmen wir denn davon mit? Und was wollen wir denn davon behalten? Was ist denn davon für unser Leben wichtig? Damit ich die Karte besser sehe, gehe ich jetzt auch mal darüber. Und wir schauen uns mal die Folien an, die ich euch mitgebracht habe. Hier haben wir einfach nochmal ein Bild, wo wir das Leben von Paulus sehen. Wir haben hier hinten 30 nach Christus die Zahlen, das sind hier Jahreszahlen, habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Hier oben sind auch nochmal die Jahreszahlen. Das ist natürlich alles nach Christus, ist klar. Ich will es nur dazu sagen, ich habe es jetzt nicht extra hingeschrieben. Und es sind natürlich auch alles nur ungefähre Angaben. Man geht davon aus heute, dass Jesus im April 30 nach Christus gekreuzigt wurde, auferstanden ist und dann aufgefahren ist in den Himmel. Wir haben dann Pfingsten, erste Gemeinde, und ungefähr 32 nach Christus war dann die Steinigung von Stephanus, Apostelgeschichte 7, ebenfalls 32 nach Christus, die Bekehrung von Saulus, wie wir es gestern schon von Tobi gehört haben. Er hat sich bekehrt und war dann in Damaskus unerwünscht, ist dann nach Arabien gegangen. Arabien liegt südlich nochmal von Jerusalem und hat sich zurückgezogen. Der ist nicht gleich super powervoll durchgestartet, ab in die Mission, sondern der hat sich zurückgezogen. Der hat ja jetzt auf einmal eine ganz neue Sicht bekommen auf die Dinge und hat wahrscheinlich erstmal im Wort Gottes studiert und hat geguckt im Alten Testament, was denn alles schon auf Jesus hinweist. Er hat eine komplett neue Sichtweise erhalten und hat sich erstmal zurückgezogen. Vermutlich hat er sich dort für den späteren Dienst dann zugerüstet, indem er nochmal die Schriften studiert hat. Das war 3 Jahre, 35 nach Christus erscheint er dann wieder in Damaskus. Die Juden haben ihn versucht umzubringen und er flieht nach Jerusalem. Er ist dann 35 nach Christus in Jerusalem. Naja, und die Gemeinde, die war nicht sehr begeistert, dass sie ihn gesehen hat. Könnt ihr euch vorstellen. Er hat sie jahrelang verfolgt. Und jetzt kommt er. Meint er es ernst? Ist es nur ein Spitzel? Will er uns ausspionieren und dann alle umbringen? Und dann kommt Barnabas ins Spiel. Barnabas hat bisher keine große Rolle gespielt. Jetzt kommt er ins Spiel. Aus Zypern stammt er vermutlich und war ein Mitglied der Gemeinde, der Urgemeinde in Jerusalem. Und er führt Paulus dann in die Gemeinde ein. Genau, dann ist er eine Zeit lang in Jerusalem und auch dort wollten die Juden ihn aber am liebsten töten. Ja, also Paulus hat dann das Evangelium verkündet und so wie er die Christen verfolgt hat, wurde er jetzt als Judenchrist auch verfolgt von den Juden. Und deshalb flieht er in seine Heimat nach Tarsus, nach Zilizien. Und wahrscheinlich ist er da gar nicht so untätig, denn wir lesen später, dass es da auch eine Gemeinde gibt in der Apostelgeschichte. Wahrscheinlich hat er da schon, wir lesen zwar nichts über die Zeit, es ist nichts erhalten, Lukas berichtet es auch nicht, aber später lesen wir in Apostelgeschichte 15, 23 und 41, dass es dann da eine Gemeinde gibt. Und dass er dann dort wahrscheinlich auch schon in Tarsus das Evangelium gepredigt hat. 43 nach Christus holt ihn Barnabas dann nach Antiochien. Antiochien war damals eine sehr, sehr große Stadt. Jerusalem war klein dagegen. Wir haben damals in der Antike drei große Städte gehabt. Die größte Stadt war Rom, ungefähr 1 Million Einwohner. Dann kam Alexandria in Ägypten, ungefähr 600.000 Einwohner. Und dann Antiochien mit rund 500.000 Einwohnern. Das waren so die drei größten Städte in der Antike. Und alle drei haben zum Römischen Reich gehört damals. Barnabas hat also Saulus nach Antiochien geholt, hat ihn so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, hat ihn ausgebildet und ist dann 47 mit ihm auf die erste Missionsreise gegangen. Und da dürft ihr jetzt mal Apostelgeschichte 13 aufschlagen und wir lesen mal die ersten drei Verse. Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 3. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir Barnabas und Paulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Hier bekommt Saulus, seinen Missionsauftrag. Er wurde von Gott in die Mission berufen. Hier erst. Ja, hier wurde er berufen. Das heißt, wie viele Jahre nach seiner Bekehrung? 32 bis 47 war eine ganz schön lange Zeit, ne? Wir denken immer, wow, geht sofort los, der bekehrt sich und jetzt. Nein, eins nach dem anderen. Gott hat ihm dann nochmal Zeit gegeben, bevor er die Missionsreise dann startet. Er startet die Missionsreise zusammen mit Barnabas und mit einem sogenannten Johannes Markus. Den merken wir uns nochmal. Und die Mission beginnt hier in Antiochia, ja? Also hier ist so heute das große Gebiet der Türkei. Ja, hier ist Syrien und hier unten kommt dann Jerusalem. Ihr habt ja die Karte beim Tobi auch schon gesehen. Ne? Und heute dann Libanon und Israel. So, wir beginnen in Antiochia. Dort ist der Startpunkt und wir machen einen kleinen Fußmarsch nach Seleucia. Warum? Weil dort ein Hafen ist. Mit dem Hafen geht es dann los nach Zypern, nach Salamis auf Zypern. Warum nach Zypern? Eventuell deshalb, weil Barnabas dort zu Hause ist. Ja, dann geht man in die gewohnten Gefilde und fängt da an, das Evangelium zu predigen, weil man kannte dort dann die Leute, man hat dort vielleicht unterkommen können, war also ein recht gelungener, guter Start vermutlich. Sie predigen dort, in den Synagogen und durchwandern die Insel bis nach Paphos. In Paphos predigen sie Sergius Paulus, das war der Konsul, also der Verwalter von der Provinz, von Zypern vermutlich, von dem Gebiet dort. Und Bar Jesus, also nicht Jesus, sondern Bar Jesus, hat versucht, das zu verhindern, weil er gesagt hat, hey, wenn der, also dieser Sergius Paulus, sich für Gott entscheidet, dann bin ich meinen Job los, weil der war gegen Gott und hat diesen Sergius Paulus beraten. So wie wir es nicht gutheißen können, könnt ihr alles nachlesen. Wir machen weiter von Paphos, fahren sie mit dem Schiff nach Perge, kommen dort in die Stadt und genau und wollen letztendlich nach Antiochia in Pisidien. Also wir haben hier ein Antiochia und wir werden sehen, in Pisidien wird es auch gleich noch ein Antiochia geben. Die Stadt Perge liegt ungefähr 15 Kilometer nordöstlich von Antalya. War schon jemand mal in Antalya im Urlaub, Sommerurlaub am Strand? Ah, seht ihr, genau. Also Antalya ist ungefähr hier, dann weißt du ungefähr, wo wir sind. Antalya ist hier, schöner, also ich war selber noch nicht da, aber habe mir sagen lassen, es ist ganz nett da, schöne Strände und so. Und er geht aber hier nach Perge. Hier kommt es zur Trennung von Johannes Markus. Johannes Markus, wir wissen leider den Grund nicht, aber der will nach Hause. Er will nach Hause, entweder kam es zum Streit oder er war halt nicht in der Lage, das Tempo mit den beiden anderen, mit Paulus und Barnabas mitzugehen. Auf jeden Fall verabschiedet er sich und fährt nach Hause, ist später noch wichtig. Die beiden erreichen dann letztendlich über dem Landweg Antiochia in Pisidien. Sie werden da freundlich empfangen, es entsteht eine neue Gemeinde, aber auch hier geht Paulus zuerst in die Synagoge. Die Juden haben das mitbekommen, dass da eine neue christliche Gemeinde entsteht und fanden das gar nicht witzig und haben Paulus verfolgt, sodass Paulus dann weitergezogen ist mit Barnabas. Und zwar nach Ikonium. Geht also auf dem Landweg etwas weiter nach Osten. Ikonion, das gleiche Spiel. Er geht zuerst in die Synagoge, predigt. Es entsteht eine Gemeinde, die Juden finden es nicht toll und Paulus muss wieder weiterziehen. Und zwar nach Lystra. Das geht jetzt wieder weiter in den Süden. In Lystra, eine ganz spannende Geschichte, könnt ihr mal nachlesen. Ja, also es könnte alles, was ich jetzt hier mache, in der Apostelgeschichte nachlesen, von Kapitel 13 bis 20. In Lystra ist es, da heilen sie einen gelähmten Mann und werden dann für Götter gehalten, nämlich für Zeus und für Hermes. Ja, und werden verehrt und man will ihnen sogar Opfer bringen. Also mal ein ganz anderes Erlebnis, als immer nur verfolgt zu werden. Aber die wiegeln das natürlich sofort ab. Nein, 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 bloß nicht, bloß nicht. Und die Juden hetzen am Ende dann die Bevölkerung sogar so weit auf, dass Paulus halb tot geschlagen wird und aus der Stadt geschleift wird, lesen wir in der Apostelgeschichte. Also sie hielten ihn sogar für tot, heißt es. Ja, sie hielten ihn sogar für tot. Haben ihn aus der Stadt geschleift, liegen gelassen. Und was macht dieser Mann? Der kommt zu sich, rappelt sich auf und was macht er? Er marschiert geradewegs in die Stadt zurück. Hier bin ich. Was meint ihr, was das für ein Aufsehen gab? Was hat der Mann für einen Mut gehabt? Was hat der Mann für einen Mut gehabt? Der geht in die Stadt zurück, die ihn beinahe umgebracht haben. Ich weiß nicht, was das mit den Menschen gemacht hat, aber die müssen sich überlegt haben, hey, wie kann der so viel Mut haben? Woher hat er den Mut, zurückzukommen? Was war das für ein Zeugnis für Jesus? Was war das für ein Zeugnis für Jesus, da einfach wieder in die Stadt zurückzulaufen? Nichtsdestotrotz, letztendlich wird er aber dann auch hier flüchten und weiterziehen nach Derbe. Das ist so der Endpunkt von seiner ersten Missionsreise. Auch hier kommt es zu einer neuen Gemeindegründung. Es wird eine schöne Zahl an Jünger gewonnen. Wir sind inzwischen schon bei Apostelgeschichte 14. Und er verbringt einige Zeit dort und tritt dann die Rückreise an. Rückreise geht tatsächlich den gleichen Weg zurück. Was meint ihr, warum? Naja, weil er gucken will, was aus den Gemeinden geworden ist. Er hat überall Gemeinden gegründet und jetzt will er gucken in Lystra, in Ikonium, ob die noch dabei sind. Ja? Und wir sehen es, es geht zurück nach Lystra, nach Ikonium und nach Antiochia und er stärkt die Gemeinden, heißt es, und er sitzt überall Älteste ein, die über die Gemeinden wachen, die über die Gemeinden aufpassen. Und auch für die Ältesten in eurer Gemeinde dürft ihr beten. Also auch die haben Gebet nötig, heißt es in Gottes Wort. Es geht weiter nach Perge und in die Hafenstadt von Perge, nach Attalia. Von dort geht es dann, habe ich hier noch ein bisschen was dazu, und dann geht es zurück nach Antiochia. Das war die erste Missionsreise. Jetzt ist es passiert, dass auf dieser ersten Missionsreise ganz viele Heiden Christen geworden sind. Das haben wir schon gehört, ne? Beim Andreas gestern in der Predigt und auch bei den anderen Predigten, es sind ganz viele Heiden sind zum Glauben gekommen. Und jetzt sind ein paar Lehrer aufgetreten, die haben gesagt, ja, also dass das in Ordnung ist, dass die Heiden auch Christus annehmen, ist ja in Ordnung. Aber die Heiden, die sollen doch bitte zuerst zum Judentum übertreten, um dann auch den Vorteil des Christentums in Anspruch nehmen zu können, also den Segen des Christentums. Das war das Beispiel, was Andreas gebracht hat mit der Bäckerei. Ich hoffe, ihr erinnert euch an die Bäckerei. Die Juden waren drinnen, konnten die Torten hier kaufen. Die Christen waren draußen und haben reingeschaut. Und jetzt haben ein paar behauptet, nee, du musst erstmal den jüdischen Brauch, also Beschneidung und alles so übernehmen, damit du auch ein richtiger Christ sein darfst. Und wir lesen das Ganze in Apostelgeschichte 15, das sogenannte Apostelkonzil. Es gab da eine Streitfrage und die musste geklärt werden. Und Paulus und Barnabas werden nach Jerusalem geschickt, um das mit den Johannes, Jakobus, mit den anderen Ältesten, mit den anderen Aposteln zu klären. Und das machen sie in Apostelgeschichte 15. Und in Apostelgeschichte 15 kommt es dann, nachdem sie wird detailliert darüber berichtet, kommt es dann zu dem Ergebnis und das einzig richtige Ergebnis auch, weil interessanterweise zitieren sie hier für ihre Begründung oder als Begründung auch Stellen aus dem Alten Testament, kommt es zum Ergebnis, die einzige Voraussetzung für die Erlösung der Heiden ist der Glaube an Jesus Christus. Die einzige Voraussetzung für die Erlösung, für deine Erlösung ist der Glaube an Jesus Christus. Mehr ist dafür nicht nötig. Es muss niemand erst irgendwelche jüdischen Rituale übernehmen. Aber damit mussten die sich auseinandersetzen. Ja, in dem ersten Step ging es darum, dürfen die Heiden überhaupt? Und hier in Apostelgeschichte 15 geht es darum, dürfen sie ohne die jüdischen Rituale, Beschneidung etc. zu übernehmen, Christen werden? Ja, sie dürfen. Und sie zitieren interessanterweise einen Text zum Beispiel aus Amos 9, 11 bis 12. Da steht, zur selben Zeit will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und, was abgebrochen ist, wieder aufrichten und will sie bauen, wie sie vor Zeiten gewesen sind, damit sie in Besitz nehmen, was übrig ist von Edom und alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr, der solches tut. Das heißt, hier sind schon alle Heiden mit drin, dass sie mal zum Glauben kommen. Und sie zitieren aus Jesaja 45, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet aller Welt enden. Spannend, ne? Sie gucken ins Alte Testament, sehen, ja, hier steht's doch schon. Wir müssen Gott annehmen und werden so gerettet. Die Beschlüsse von diesem Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 werden in einem sogenannten Dekret, in einem Schreiben zusammengefasst und man sendet Paulus, Barnabas und auch noch andere in die Gemeinden, um den Gemeinden das mitzuteilen. Es ist alles in Ordnung, es muss hier niemand irgendwelche jüdischen Rituale übernehmen. Ihr dürft Christen sein, wenn ihr Christus angenommen habt. Und das gilt auch für dich. Du darfst Christ sein und bist es in dem Moment, wo du Jesus Christus annimmst. Wir bewegen uns weiter und, ja, sie haben natürlich darüber berichtet und gehen direkt weiter zur zweiten Missionsreise. Bevor die zweite Missionsreise beginnt, schreibt Paulus den Galaterbrief, 48 nach Christus. Ja, und dann geht's los, diesmal ohne Barnabas, diesmal Paulus, Silas und Timotheus kommt dazu. Bei dieser zweiten Missionsreise wollte ursprünglich Barnabas wieder mit Paulus zusammenreisen. Und Johannes Markus, ihr erinnert euch, derjenige, der in Perge ausgebüxt war, wollte auch wieder mit. Und da hat Paulus gesagt, nee, den nehme ich nicht mit. Ganz schön hart, ne? Den nehme ich nicht mit. Und was passiert? Barnabas nimmt den Johannes Markus und bildet das eigene Missionsteam. Und Paulus zieht mit Silas und später dann auch Timotheus seinen eigenen Weg. Und das Gute, wir haben jetzt auf einmal zwei Missionsteams. Das Ganze hat sich verdoppelt. Multiplikation, ja? Mal zwei. Wir haben jetzt auf einmal zwei Missionsteams. Und wahrscheinlich lagen auch beide richtig. Johannes Markus war nicht dazu geeignet, mit dem Paulus auf Mission zu ziehen, weil der wahrscheinlich ein ganz anderes Tempo vorgelegt hat und war bei Barnabas viel, viel besser aufgehoben, der in der Lage war, Führungspersönlichkeiten auszubilden. Ja? Und im Übrigen, am Ende haben die sich auch wieder vertragen. Keine Angst, Kolosser 4, 10 bis 11 kann Paulus dann schreiben: Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Seinetwegen habt ihr schon Weisungen empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihn auf. Ja, oder 2. Timotheus 4, 11, Lukas ist allein bei mir, das hatten wir die Tage schon, und Markus, nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Also auch Paulus hat nur erkannt, der Johannes Markus ist ein wichtiger. Es war also so, dass die sich auch wieder vertragen haben. Ja, auch wichtig für später noch. So, die zweite Missionsreise. Wir starten wieder in Antiochien. Hier in Jerusalem war ja das Apostelkonzil. Inzwischen waren sie aber wieder in Antiochien und es geht los. Diesmal über den Landweg erstmal in die Heimat von Paulus, nach Tarsus. Und hier sind wir natürlich jetzt genau durch die Erdbebenregion, wenn Paulus da heute durchgezogen wäre. Ich glaube, dem hätte es auch den Magen umgedreht und hätte gesagt, wie viele Menschen sind jetzt hier gestorben, die Jesus nicht kennen. Ja. Genau, und er zieht weiter nach Derbe, gehe jetzt mal ein bisschen schneller hier, und weiter nach Lystra. Er besucht jetzt tatsächlich wieder die Gemeinden, in denen er schon war. Ja. Und da ist eine gestrichelte Linie. Das heißt, hier lesen wir in der Apostelgeschichte, Paulus wollte hierhin, Paulus wollte hierhin, aber wir lesen, der Heilige Geist hat es ihm verwehrt. Wie er es ihm verwehrt hat, das steht da nicht. Aber er hat es ihm verwehrt. Und deswegen hier diese Zickzacklinie und deswegen kommt er nach Troas. Und von Troas setzt er über, das erste Mal betritt er europäisches Festland. Paulus ist in Europa angekommen, nämlich im Hafen Neapolis, im Hafen der Stadt. Im Hafen der Stadt, wer weiß es? Philippi. Was passiert in Philippi? Heilung, der Markt mit dem Wahrsagegeist. Paulus und Silas werden ausgepeitscht, ins Gefängnis geschmissen. Und die haben da nichts Besseres zu tun und lecken ihre Wunden. Nein, tun sie nicht, sondern sie im Gefängnis loben und preisen Gott. Würdest du auch machen, ne? Also wenn du hier ausgepeitscht und ins Gefängnis geschmissen wirst, würdest du dich auch hinstellen und erstmal Lobpreis machen. Ich weiß es nicht, was ich machen würde. Wahrscheinlich, dass ich erstmal gucken, wo blute ich denn überall und so. Nein. Ihr wisst die Geschichte, ihr kennt die Geschichte, brauche ich nicht groß erzählen. Die Mauern beben, das Gefängnis stürzt ein, sie kommen frei, der Wärter bekehrt sich und es geht weiter in Europa. Paulus, muss ich dazu sagen, war aber nicht der Erste in Europa. Petrus war vorher schon in Rom. Ja? Petrus war vorher schon in Rom. Es geht weiter nach Thessaloniki und in Thessaloniki ist es so, dass tatsächlich viele sogenannte Proselyten zum Glauben kommen. Also da sind Menschen, die wurden gerade zum Judentum, haben sie sich gerade bekehrt. Und jetzt kommt Paulus und die bekehren sich zum Christentum. Und könnt ihr euch vorstellen, was das mit den Juden gemacht hat? Die waren ganz schön sauer und Paulus hat wieder Ablehnung erfahren, musste fliehen und zieht weiter nach Beröa. Und auch hier verfolgen ihn die Juden aus Thessaloniki. Die verfolgen ihn und wollen ihn töten und deswegen flieht Paulus vermutlich mit dem Schiff nach Athen. Ja, er lässt aber seine Jünger zurück, die kümmern sich hier um die Gemeinden und Paulus wartet auf sie in Athen, beziehungsweise später dann zieht er weiter nach Korinth, nachdem er in Athen dann auf dem hohen Berg, dem Areopag, gepredigt hat und auch Jesus Christus bezeugt hat. Soweit, so gut. Korinth, das ist wieder unsere Endstation. Die Missionsreise ist beendet. Er reist zurück nach Ephesus und zurück über Caesarea nach Jerusalem. Dort hält er es nicht lange aus und startet gleich zu seiner nächsten Missionsreise, nämlich zur dritten. Und ihr seht, das Ganze, die Missionsreisen haben ungefähr 10 Jahre gedauert. Die dritte Missionsreise startet wie gewohnt in Antiochien. Antiochien, Apostelgeschichte 11, die erste Stadt, wo die Bezeichnung Christen dann, ne, wo sich dann die Gläubigen Christen genannt haben. Er geht nach Ephesus, kümmert sich da wieder um die Gemeinde und bleibt tatsächlich 2 Jahre in Ephesus. Ja? Er bleibt 2 Jahre in Ephesus und ein ganz entscheidender Punkt, er kümmert sich da um die Gemeinde, erfährt aber in dieser Zeit, dass in der Gemeinde in Korinth, hatten wir gesehen, Korinth ist hier drüben, ne, dass da die Gemeinde am Straucheln ist. Es war eine vergnügungssüchtige Stadt. Die Menschen, die haben allen Lastern gefrönt, ja, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Also nicht ganz, ne? Das ist ja aus den 60ern. Aber ja, also jedes Vergnügen war super. Und ihr könnt euch vorstellen, da eine Gemeinde zu bauen, St. Pauli oder so, weiß nicht, was hier, Bahnhofsviertel in Frankfurt, ich komme aus Frankfurt, da eine Gemeinde zu bauen, ist schon schwierig. Und hier sehen wir, wie das Paulus ans Herz geht. Und was macht Paulus? Er schreibt einen Korintherbrief, den aus unserer Sicht nullten Korintherbrief, weil der ist nicht erhalten geblieben. Ja? Und er schreibt auch dann noch den ersten Korintherbrief, also unseren tatsächlich ersten. Insgesamt gibt es nämlich 4 Korintherbriefe. Das erfahren wir alles aus der Bibel tatsächlich, aber davon sind nur 2 erhalten geblieben, nämlich der 2. und der 4. Ja? Er schreibt jetzt also hier den 1. und den 2. oder den 0. und den 1. Also den, auf jeden Fall einen, den 1. den haben wir. Und will die Gemeinde zurechtweisen und will sagen, hey, hier, so könnt ihr doch nicht leben. Leider erhält er die Nachricht, dass dieser Brief keine große Wirkung gezeigt hat, deswegen reist er selber hin. Reist kurzerhand selber hin. Leider kann er aber nichts ausrichten, denn die Leute, die lieben ihre Vergnügen. Und er zieht wieder zurück nach Ephesus. Und hier schreibt er dann den 3. Korintherbrief, der uns ebenfalls nicht erhalten ist, aber es ist der sogenannte Tränenbrief. Das erfahren wir aus dem 4. Korintherbrief, also unserem 2. Ein bisschen verwirrend jetzt, gell? Also, den sogenannten Tränenbrief. Paulus weint über diese Gemeinde. Paulus weint über diese Gemeinde in Korinth. Er ist extrem traurig darüber. Das geht ihm ans Herz, das geht ihm nah. Und er schreibt den sogenannten Tränenbrief, der uns leider nicht erhalten ist. Nach 2 Jahren zieht er dann weiter nach Troas und besucht die Gemeinden hier in Mazedonien, die er alle schon besucht hat, guckt, wie es denen geht und erhält dann tatsächlich auch gute Kunde, dass die sich ein bisschen besonnen haben in Korinth und schreibt dann unseren 2. Korintherbrief. Und den werden wir uns bei der Herbst-TBT anschauen. Was schreibt denn Paulus in seinem 2. Korintherbrief, also dem eigentlich 4. Korintherbrief. Also, kleine Werbung, ganz spannender Brief, richtig gut, würde mich freuen, euch wiederzusehen. So, und auch dann geht es wieder auf die Rückreise. Machen wir jetzt schneller, Paulus reist zurück. Und hier in Milet, er weiß schon, er muss jetzt nach Jerusalem. Es geht nach Jerusalem und er weiß, dass dort nichts Gutes auf ihn wartet. Das bezeugt ihn der Heilige Geist, schreibt er oft. Er hat es eilig, deswegen ruft er die Ältesten von Ephesus nach Milet und hält dort eine Abschiedsrede. Und hier sind wir schon in Kapitel 20 und diese Abschiedsrede in Kapitel 20, die ist es richtig wert, mal gelesen zu werden von euch. Die Abschiedsrede von Paulus an die Ältesten von Ephesus in Kapitel 20. Ja, von Vers 18 bis zum Ende. Nach dieser Abschiedsrede geht's über Patara zurück nach Tyros, Caesarea hoch nach Jerusalem. Dort wird er gefangen genommen und da macht der Tobi dann heute Abend weiter. Ja? So viel mal ein Überblick. Also dieser Paulus, er hat ja zwischendurch dann noch den Brief an die Römer geschrieben, weil er gesagt hat, hey, jetzt habe ich den ganzen Mittelmeerraum abgereist, da gibt es Gemeinden, jetzt will ich nach Spanien. Schreibt schon mal einen Brief an die Gemeinde in Rom, hat die um Unterstützung gebeten, er kennt die nicht. Deswegen ist der Römerbrief so genial. Weil Paulus, die anderen Briefe sind oft Antworten auf Briefe, die die Gemeinden ihm geschickt haben. Und der Römerbrief, da kennt er die Gemeinde nicht und deswegen muss er nicht antworten. Wisst ihr, wenn ihr eine Antwort schreibt auf einen Brief und jemand den Brief nicht kennt, dann ist es schwieriger zu verstehen, als wenn ihr einen Brief schreibt, der auf keinen vorangegangenen Brief basiert. Ja? Und deswegen ist der Römerbrief so genial, weil er bei den Römern nichts voraussetzen konnte. Und deswegen legt er da wunderbar das Evangelium aus und gibt eine wunderbare Schau auch auf Israel, Römer 9 bis 11. Ein ganz toller Brief, der Römerbrief. Mit dem Hintergrund, ich möchte nach Spanien und brauche eure Unterstützung aus Rom. Was können wir denn von den Missionsreisen lernen? Ich habe euch 8 kleine, kurze Punkte mitgebracht. Das Erste, was wir lernen können, Vergebung. Der Paulus ist nicht gleich gestartet in die Mission, sondern Paulus hat sich zurückgezogen und was wirklich notwendig war, war, dass er vergeben bekommt von der Gemeinde. Dass er in die Gemeinde reinkommt, dass er von den Aposteln auch akzeptiert wird und dass die ihm vergeben, weil, hey, der hat ihre Leute umgebracht. Vergebung war notwendig. Johannes Markus, Vergebung ist notwendig. Und überall da, wo Vergebung, wo Versöhnung passiert, überall dort kann Gottes Wort wachsen. Und deshalb die Frage an dich, wo ist denn in deinem Leben Versöhnung, wo ist denn in deinem Leben Vergebung notwendig? Wo musst du um Vergebung bitten? Wo musst du anderen vergeben? Und das ist ganz, ganz wichtig. Denn da, wo Versöhnung geschieht, da ist ein wunderbarer Basis gelegt, wo Gottes Wort wachsen kann. Wenn jemand unversöhnt lebt, hat es Gottes Wort schwer. Vergebung, Versöhnung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber auch ein ganz persönlicher Punkt. Deswegen gibt es dazu keine Kleingruppenfrage, aber du darfst dich fragen, hey, wo musst du denn vergeben? Oder wo musst du um Vergebung bitten? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, Paulus musste seine Komfortzone verlassen. Er ist in unbekannte Gebiete gereist. Ja, er wurde berufen in die Mission und er hat seine Komfortzone verlassen. Warum hat er sie verlassen? Weil ihm die Verbreitung des Evangeliums wichtiger war als seine Komfortzone. Jetzt hat jeder so seine eigene Komfortzone. Ich weiß nicht, wie deine aussieht. Aber auch hier die Frage an dich, bist du bereit, deine Komfortzone für Jesus zu verlassen? Das ist nicht angenehm und das ist nicht einfach, nein. Da fühlen wir uns wohl, da fühlen wir uns heimisch, da fühlen wir uns heimelig. Da geht es uns gut, da ist alles klar. Da gibt es die Regeln, dann gibt es Essen und was auch immer. Aber Paulus ist raus in die Welt und hat seine Komfortzone verlassen. Und das war nicht einfach. Überall, wo er hingekommen ist, hat er Ablehnung erfahren. Ablehnung, Ablehnung, Verfolgung, Steinigung und. Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen? Paulus wurde berufen. Würdest du überhaupt so eine Berufung hören? Wie sieht es denn mit deiner stillen Zeit aus? Dass du mal ein Gottes Wort liest, mal auf den Heiligen Geist hörst, nicht nur kurz die Textstelle lesen, dann Gott, ich habe die und die und die Anliegen, Amen, und jetzt geht's in den Tag, sondern dir mal wirklich Zeit nehmen, Gottes Wort aufzuschlagen, über den Text nachzudenken, dass der Heilige Geist durch den Text zu dir reden kann. Wir haben die Stelle gelesen. Wunderbare Stelle. Und selbst als sie die Berufung hatten, haben sie gefastet und gebetet, ob das wirklich dran ist für sie. Das war keine einfache Entscheidung. Bist du bereit, für Gott deine Komfortzone zu verlassen? Mission, zuerst den Juden. Egal, wo Paulus hingekommen ist, er ist zuerst in die Synagoge gegangen und hat zuerst das Evangelium den Juden gepredigt. Und erst als dies abgelehnt haben, ist er dann zu den Heiden gegangen und hat die eingeladen. Apostelgeschichte, braucht ihr nicht aufschreiben. Ich will es euch nur sagen, überall 13,5, 13,14, 13,46, 14,1, 17,1, 18,4, überall. Lest die Kapitel, ihr werdet sehen, Paulus kommt und geht zuerst in die Synagoge und predigt Gottes Wort. Das Heil war zuerst für die Juden bestimmt, für Israel, für Gottes Volk. Und erst weil die es abgelehnt haben, kommt es zu uns Christen. Paulus ist nach Europa gekommen. Das heißt aber nicht, dass wir uns jetzt über die Juden erhöhen sollten. Die haben Gott abgelehnt, die sind jetzt zur Seite gestellt. Wir sind jetzt hier die Gottesvolk. Nein. Römer 11, 25 bis 27 sagt er uns sehr deutlich, ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Teil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht in Jesaja 59 und Jeremia 31. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also Israel ist nur zur Seite gestellt worden, bis die Vollzahl, was auch immer, wie viel das sind, der Heiden eingegangen ist. Und dann kommt Jesus wieder und sein Volk nimmt bei seiner zweiten Wiederkunft Jesus an und folgt ihm nach, entscheidet sich auch für ihn. Das heißt, du hast kein Recht, dich über die Juden zu erheben. Und damit verbunden gleich, bete für Israel. Israel ist immer noch Gottes Volk. Du kannst dafür beten, dass die Juden, dass sein Volk sich für ihn entscheidet. Und du kannst ganz allgemein für Israel beten. Denn auch dort, bekommst du auch in den Nachrichten mit, wenn er Nachrichten schaut, immer wieder gibt es dort Auseinandersetzungen und auch viel Not und Leid. Der vierte Punkt, und der ist wichtig für uns wieder, Neutralität gegen dem Evangelium. Neutralität gegenüber dem Evangelium ist unmöglich. Gleichgültigkeit gegenüber Gottes Wort, das geht nicht. Wenn wir wirklich Gottes Wort leben und die Bibel aufschlagen, dann wirst du nur zwei Arten von Menschen haben. Die, die sagen, ja, super, oder die, die sagen, ne, da kann ich nicht mitgehen. Es wird keine Gleichgültigkeit geben. Und jemand, der Gleichgültigkeit lebt, und das finden wir leider heute oft in der evangelischen Kirche, auch ein Problem von den ganzen Studienangeboten der Universitäten, die da so eine ganz liberale Theologie vertreten und Gott eher madig machen und Gottes Wort auseinanderreißen und schlecht machen und für nicht glaubwürdig deklarieren und. Wenn du das Evangelium lehrst, da wirst du Leute finden, die sagen, ja, damit kann ich mitgehen, das ist in Ordnung und dann ist Gott ein guter Mensch. Aber wenn du wirklich Gottes Wort, wie wir es hier lehren, auch auf der La Höhe, wenn du das predigst, dann gibt es nur zwei Reaktionen. Entweder ja, Halleluja, oder ne. Niemals. Da kann ich nicht mitgehen. Und wenn wir mal in unsere Welt schauen, ist es doch so. Es herrscht eine Ideologie vor, die man uns aufzwingen will. Marsch fürs Leben. Da findet immer eine Gegendemonstration statt, die einfach uns diese Ideologie überstülpen soll. Darf doch abtreiben, wie ich will. Ist doch mein Leben als Frau. Die ganze Gender-Thematik. Jesus sagt es in Matthäus 10, 34. Und folgende: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter. Und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Was meint er damit? Er ist gekommen und an ihm werden sich die Menschen spalten. Entweder man ist für ihn oder man ist gegen ihn. Warum ist das für dich so wichtig? Naja, wenn du jetzt rausgehst und deinen Freunden von Jesus erzählst, dann weißt du, es kann nur zwei Reaktionen geben. Wenn du wirklich das Evangelium, was hier drin steht, erzählst, dann kann es nur zwei Reaktionen geben. Entweder die sagen, ja, hey, Halleluja, oder sie begegnen dir mit Ablehnung. Und das hat Paulus überall erlebt. Entweder die Menschen haben sich entschieden für Jesus, oder Paulus wurde gesteinigt, geschlagen, rausgescheucht, wie auch immer. Es gab keine Neutralität. Das heißt, wenn du in deiner Schule dich zu Jesus bekennst, öffentlich, dann weißt du, es mag einige geben, die sagen, super, genial, Halleluja, ja, oder ich entscheide mich für Jesus. Aber es wird diejenigen geben, die sagen, nein. Die dich ablehnen, die sich lächerlich machen über dich, die dich beleidigen vielleicht sogar, die über dich ablästern. Das Gute ist, wenn wir das wissen, wenn wir das wissen, dass das was ganz Normales ist, dann sind wir darauf vorbereitet. Ich weiß, Ablehnung ist nichts Schönes. Wenn dich jemand ins Lächerliche zieht, nein, das ist nicht schön. Das mögen wir Menschen nicht und deswegen schweigen wir lieber oft. Aber wenn ich Jesus nachfolge und sein Wort verkündige, dann wird es dazu kommen, dass wir abgelehnt werden. Und dann stellt sich die Frage, was ist dir mehr wert? Das Ansehen bei den Menschen oder das Ansehen bei Gott? Das Ansehen bei den Menschen oder das Ansehen bei Gott? Warum gibt es die Ablehnung? Warum begegnet Paulus immer wieder Ablehnung? Wir lesen von Machtverlust, von Neid, von Geld, Gier. Die haben ihn abgelehnt, weil ihre Geschäfte schlechter liefen. Wir haben in der Apostelgeschichte eine Stelle, die verkaufen auf einmal ihre silbernen Götzen nicht mehr, weil Jesus das Evangelium predigt und deswegen wollen sie ihn loswerden. Es wird Ablehnung geben aus den verschiedensten Gründen. Deshalb sei nicht überrascht darüber. Das darfst du erwarten. Auch wenn es uns schwerfällt, wir dürfen es erwarten und gut ist, dass wir das wissen. Und dann ist es hoffentlich nicht so schlimm, wenn wir es dann erleben, wenn wir uns zu Jesus bekennen, dass uns Ablehnung widerfährt. In Matthäus 10, 22 lesen wir, und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Das heißt, wenn du gehasst wirst, wenn du abgelehnt wirst, dann ist es nicht wegen dir, dann ist es wegen Jesus. Dann bist du nicht derjenige, der blöd ist, sondern es ist Jesus blöd für die Leute. Du wirst abgelehnt werden um seines Namens willen, nicht wegen dir. Die Ablehnung gilt nicht dir. Vielleicht ist es so eine kleine Hilfe, uns zu überwinden und zu sagen, hey, ich möchte jetzt meinen Freunden von Jesus erzählen. Und wenn ich abgelehnt werde, so what? Egal. Ich bin mit Jesus unterwegs. Die Ablehnung gilt nicht dir. Das ist nicht an dich persönlich gerichtet. Es ist Jesus, der abgelehnt wird. Und das sagt uns Jesus auch in Lukas 10, 16. Wer auf euch hört, hört mich. Und wer euch ablehnt, lehnt mich ab. Wer aber mich ablehnt, lehnt den ab, der mich gesandt hat, nämlich Gott. Der fünfte Punkt. Mein ganzes Leben für Jesus. Mein ganzes Leben für Jesus. Paulus hat sein ganzes Leben Jesus zur Verfügung gestellt. Alles. Alles, was er hat. In 2. Korinther 11, 23 bis 29 lesen wir, ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe, weniger ein, ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht, trieb ich auf dem tiefen Meer, ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen, durch Flüsse, in Gefahr durch Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, Frost und Blöße und außer all dem, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Der hat was erlebt. Ne? Der hat was erlebt. Aber das war ihm egal, weil er für Jesus unterwegs war. Er hatte diese Hoffnung auf den Himmel. Ihm kann auch nichts passieren, wenn er stirbt, wenn er wirklich stirbt bei so einer Steinigung, dann ist er da, wo er eh sein will. Es ist eh besser abzuscheiden, hat er gesagt, haben wir uns heute Mittag beim Himmel-Workshop gehört, weil der Himmel ist genial, bei Jesus sein ist genial. Und was kann mir denn schon passieren, außer Ablehnung, außer Steinigung, die kriegen mich nicht tot. Ich verkündige das Evangelium Gottes. Halleluja. Paulus ist bereit, für Jesus in den Tod zu ziehen. Paulus ist bereit, für Jesus in den Tod zu ziehen, ihm wirklich das ganze Leben zur Verfügung zu stellen. Das ganze Leben zur Verfügung zu stellen. Er gibt alles für Jesus. Der steht halbtot wieder auf, geht zurück in die Stadt für Jesus. Das machen nur zwei Typen von Menschen. Entweder jemand, der komplett durchgeknallt ist und den Verstand verloren hat, oder jemand, der Jesus begegnet ist, dem Lebendigen. Und so wie Paulus die Briefe schreibt, war der nicht durchgeknallt und hat den Verstand verloren. Er ist Jesus begegnet, dem Lebendigen. Und dieser Jesus hat sein Leben umgekehrt und er war bereit, alles für diesen Jesus zu geben. Wie sieht das in deinem Leben aus? Bist du bereit, alles für diesen Jesus zu geben? Bist du Jesus begegnet? Hast du die Jesus-Begegnung gehabt und bist du bereit, alles für Jesus zu geben? Paulus bezeichnet sich in seinen Briefen am Anfang oft als Sklave. In unseren Übersetzungen steht manchmal Knecht drin, das ist zu schwach. Das griechische Wort, das da steht, heißt Sklave. Das war aber nicht der Sklave, den wir kennen, der ausgepeitscht wird und so weiter. Sklave im Alten Testament, das waren diejenigen, die sich hoch verschuldet haben. Die wurden für eine gewisse Zeit, konnten sie sich in die Sklaverei, da wurden die dann in die Sklaverei verkauft bei den Schuldnern. Und waren zwei Dinge wichtig. Erstens, sie haben sich darum gekümmert, um die Aufgaben, die sie bekommen haben, als Sklave. Und umgekehrt, derjenige, dem sie dann gehört haben, hat sich darum gekümmert, dass es ihnen gut geht. Genau das hat Paulus gemacht. Er hat zuerst nach Gottes Reich getrachtet und hat geguckt, dass das Evangelium verbreitet wird. Und die Sorge um seine Person, die hat er Gott übertragen. Das meint Paulus, wenn er sich als Sklave bezeichnet. Ein geniales Bild. Ein richtig geniales Bild. Ja, das ist nicht dieses Bild, was ihr vielleicht kennt aus Filmen, die Sklaventreiber, die ausgepeitscht werden und so. Nein. Sklave sein heißt, ich gehöre Gott, ich gehöre Jesus. Er kümmert sich um mich und ich kümmere mich dafür um ihn. Und er kümmert sich darum wieder um mich. Sein ganzes Leben Jesus zur Verfügung zu stellen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das alles zufallen. Matthäus 6, 33. Und da steht Jesus und möchte auch dir begegnen. Möchte auch dein Leben umkrempeln. Möchte auch dein Leben in eine andere Richtung, auf die gerade Richtung, auf den Weg wieder bringen. Und sag, hey, ich möchte der Steuermann in deinem Leben sein. Gib mir dein Leben ganz. Sei ganz mein. Bist du bereit dazu? Ein sechster Punkt, Gott ist da. Das erlebt Paulus immer wieder. Gott ist präsent. Immer dann, wenn es ganz, ganz schwierig wird. Wenn er in brenzlige Situationen kommt, ist Gott da und hilft ihm raus. Sei es in dem Gefängnis in Philippi, dass er die Gefängnismauern sprengt. Oder als er einen Tiefpunkt hatte am Anfang von Apostelgeschichte 18, Vers 9. Da lesen wir, es sprach aber der Herr durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in der Stadt. Ich kümmere mich um dich, Paulus. Paulus hat erlebt, dass Jesus da ist, dass er ihn trägt. Und das gilt auch für dein Leben. Das hat uns Gott verheißen am Ende von Matthäus. Matthäus 28, 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ein Versprechen Gottes. Er ist bei dir alle Tage. Er ist jederzeit da, egal was du fühlst. Ob du fühlst, dass er am Mond ist oder weit weg ist oder dass er da ist. Er ist immer da. Immer da. Deine Gefühle betrügen dich da. Du hast die Zusage, Jesus ist da. Er ist präsent in deinem Leben. Er ist da. Er ist da. Lass dir nichts anderes einreden, durch deine Gefühle oder durch was auch immer. Er ist da. Ich bin bei dir. Der siebte Punkt, Beharrlichkeit. Wow, das wünsche ich mir. Überall auf Ablehnung zu stoßen und trotzdem ganz beharrlich den Weg zu gehen, ganz treu den Weg zu gehen. Jesus, ich will dir dienen. Und egal, wie viel Ablehnung ich erfahre, ich gehe und folge dir nach. Wow, was für ein Vorbild. Wie genial. Dranbleiben an Jesus, allen Widerständen zum Trotz. Egal was kommt, dranbleiben an Jesus, an ihm festhalten, weil nur er sich lohnt, weil er es wert ist. Und was wir von Paulus noch lernen können als letzten Punkt, ist diese unglaubliche Fürsorge. Diese unglaubliche Fürsorge für alle Menschen. Nicht nur für seine Freunde und für seine Familie, für die, die ihm nahestehen, für alle Menschen. Ihm liegen alle Menschen am Herz. Und er sieht diese Menschen, die ihm begegnen im Alltag, ganz egal, ob sie reich sind oder arm sind, ganz egal, ob sie eine hohe Stellung haben oder nicht, ob es Bettler sind. Er sieht diese Menschen mit den Augen von Jesus und sie gehen ihm nahe. Und insbesondere gehen sie ihm dann nahe, wenn sie nicht an Jesus Christus glauben, so wie die Menschen in Korinth. Er weint förmlich, dieser Tränenbrief, oh Mann, den hätte ich gern gelesen. Dieser Tränenbrief, der 3. Korintherbrief, ja, also den wir leider nicht haben. Die Menschen gehen ihm nahe, er kümmert sich um die Menschen. Was kann uns Paulus dafür ein Vorbild sein? Genial. Fürsorge für andere. Du bist Mitarbeiter, Bauarbeiter im Reich Gottes. Kümmer dich um deinen Nächsten, dass der ja nicht vom rechten Weg abkommt. Paulus war ein geniales Vorbild, ein genialer Diener des Herrn. Und lest mal seine Abschiedsrede in Apostelgeschichte 20 an die Ältesten von Ephesus. Ich möchte mit einem Satz daraus schließen, den ich ein bisschen für dich umformuliert habe. So geh hin. Geh hin und achte auf dich selbst. Pass auf, dass du an der nächsten Kreuzung den Weg Gottes einschlägst und nicht auf die schiefe Bahn kommst. Folge Jesus. Und dann hab Acht auf die Menschen um dich rum. Auf die, die Gott an deine Seite gestellt hat. Wäre schade, wenn sie den Weg mit Jesus verlassen oder aus den Augen verlieren. Pass auf sie auf, kümmere dich um sie, dass sie auch auf dem richtigen Weg mit dir unterwegs sind. Paulus ist leider ganz, ganz oft falsch verstanden worden. Auch heute noch wird er falsch verstanden. Aber er ist und war und bleibt ein geniales Vorbild für uns. Ich möchte nur beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für Paulus, für sein Leben, für sein Wirken. Danke zu sehen, wie du ihn gebrauchst, wie er sich von dir gebrauchen lässt auch und wie er sich für nichts zu schade ist, wie er die Menschen liebt, ihnen immer wieder in Liebe begegnet, auch die, die ihn ablehnen. Hab vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Zeugnis, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass wir zumindest einen kleinen Teil davon mitnehmen, dass wir von ihm lernen, Tag für Tag, dass wir ja, dir immer ähnlicher werden. Und möchte ich jetzt bitten, auch wenn die Zeit schon sehr fortgeschritten ist, dass wir zumindest nur eine kurze Zeit in den Kleingruppen haben dürfen und bitte dich um deinen Segen. Amen.